Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und dem Herrn Christus. Amen. Liebe Schwestern und Brüder, den Predigttext haben wir zwar vorhin schon gehört als Epistellesung, aber ich vermute mal, ihr werdet euch im Großen nicht daran erinnern, deswegen lese ich ihn noch mal vor. Aus dem 13. Kapitel des Römerbriefs sind es die Verse 8 bis 12. Niemand sei etwas schuldig, außer dass ihr euch untereinander liebt. Denn wer den anderen liebt, der hat das Gesetz erfüllt. Denn was da gesagt ist, du sollst nicht Ehe brechen, du sollst nicht töten, du sollst nicht stehlen, du sollst nicht begehren. Und was da sonst dann geboten ist, das wird in diesem Wort zusammengefasst. Du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. Die Liebe tut dem Nächsten nichts Böses. So ist nun die Liebe des Gesetzes Erfüllung. Und das tut, weil ihr die Zeit erkennt. Nämlich, dass die Stunde da ist, aufzustehen vom Schlaf. Denn unser Heil ist jetzt näher als zu der Zeit, da wir gläubig wurden. Die Nacht ist vorgerückt, der Tag aber nahe herbeigekommen. So lasst uns ablegen die Werke der Finsternis und anlegen die Waffen des Lichts. Beginnt gleich ein bisschen schwierig, ne? Mit dem Wort schuldig hören wir ja nicht so gern. Da gibt es einen positiven Zugang, wo man sagen kann, also das bin ich meinen Eltern schuldig, dass wenn sie gebrechlich werden, ich sie pflege und nicht ins Heim gebe. Das hat einen positiven Beiklang. Das Ganze kann man aber auch genauso gut umdrehen. Der eine Ex-Knastbruder sagt zum anderen, das bist du mir aber schuldig, dass du diesen einen Bruch mit mir noch machst. Was ist das eigentlich, dem anderen etwas schuldig sein? Hat es mit Schuld zu tun, die man auf sich lädt? Nein. Sondern es ist das, was nicht wünschenswert, das, was nicht möglicherweise sinnvoll ist, sondern das, was einer am anderen als dringend nötig erachtet. Wenn wir einander etwas schuldig sind, laden wir Schuld auf uns, wenn wir es nicht erfüllen. Und so fängt Paulus eben an. Es gibt so viele Dinge auf der Welt, wo man sich drüber unterhält, wo man Forderungen aneinander stellt. Die sind alle gar nicht so wichtig. Ein einziger Punkt ist es, den Menschen einander wirklich schuldig sind, wo wir nicht auskommen, was sein muss. Nämlich, dass ihr euch untereinander liebt. Ist es so einfach, jeden zu lieben? Man redet ja gerne, der ist mir sympathisch oder sie ist mir sympathisch. Der oder der andere ist mir unsympathisch. Das mit dem Lieben, das fällt gar nicht so leicht. Ich denke mir es immer, in den vielen Jahren, in denen ich jetzt Dienst tue, habe ich viele Menschen zu Grabe getragen, die ich vorher nicht kannte. Und habe immer gesagt, um das wirklich so zu machen, dass ich diesen Menschen auch gerecht werde, ich muss ihn erst kennen und auch noch lieben lernen, selbst wenn er gestorben ist, sonst kann ich es nicht. Und in diesem Katalog von Menschen, die einem da im Laufe eines Lebens begegnen, sind durchaus auch Typen dabei, wo es ganz schön schwer fällt, die auch im Nachhinein bei allem offenen Herzen und Verzeihen noch lieben zu lernen. Und trotzdem, es muss sein, sonst geht's nicht. Seid niemandem etwas schuldig, außer dass ihr euch untereinander liebt. Ein einfacher Satz. Dahergesagt ist sowas schnell. Aber durchgeführt umso schwieriger. Wer den anderen liebt, der hat das Gesetz erfüllt, das ganze Regelwerk. Und da sagt er ja, schaut mal auf die 10 Gebote, was da gesagt ist, du sollst nicht Ehe brechen, du sollst nicht töten, du sollst nicht stehlen, du sollst nicht begehren. Und was da sonst dann geboten ist, das wird in einem Wort zusammengefasst. Du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. Das ist interessant. Also, wir wissen ja, dass sozusagen das Minimalgesetz, nach dem zwischenmenschliches Leben geregelt sein soll, die 10 Gebote sind. So hat es ja mal angefangen. Aber wir Menschen haben ja auch ein ganz spezielles Strickmuster. Und das Strickmuster sagt, wenn ich ein Regelwerk habe und wenn das nur 10 Regeln sind, suche ich immer wieder den Weg, um zwischendurch mich hindurchzuschlängeln. Und wie reagieren wir Menschen dann drauf? Wenn eine solche Gesetzeslücke entdeckt wird, wird sie geschlossen. Und das funktioniert seit Tausenden von Jahren. Also wenn man sagt, die 10 Gebote sind eigentlich ausreichend, um das menschliche Miteinander zu regeln, ist dann im Laufe der Zeit immer wieder ein Schlupfloch nach dem anderen gestopft worden und so ein Wust an Gesetzen und Vorschriften im Alten Testament entstanden. Da brauchen wir auch gar nicht irgendwie spöttisch hingucken, wir machen exakt das Gleiche. Es vergeht letztlich keine Woche, in dem zum Beispiel im Deutschen Bundestag nicht ein Gesetz beschlossen wird. Und Gesetze werden nicht beschlossen, weil gerade jemand Lust drauf hat, sondern sie werden beschlossen, um etwas zu regeln, was bisher noch nicht geregelt war. Und wenn etwas nicht geregelt ist, hat es ja in der Regel ein Schlupfloch geboten. Das ist nicht nur so in der Politik, ist bei uns in der Kirche auch so. Die Synode tagt halt nur zweimal im Jahr, aber da werden auch etliche Gesetze beschlossen. Und wenn ich mir vorstelle, die 10 Gebote, die passen auf so ein DIN A5 Blatt, wenn ich sie schön schreibe in Kunstschrift, ist alles drauf, ist alles gesagt. Ich weiß nicht, wie dick das bürgerliche Gesetzbuch oder das Strafgesetzbuch mittlerweile ist, aber ich weiß, wie dick unser kirchliches Gesetzeswerk mittlerweile geworden ist. Auf hauchdünnem Papier sind es ungefähr 18 cm Rückenbreite. Wie viele tausend Seiten, weiß ich gar nicht. Das entspricht unserer menschlichen Natur, immer mehr und immer feiner zu regeln. Ich hatte mal einen Kollegen, wenn ich ihm irgendwann versucht habe, was zu erklären, was er entsprechend machen soll, hat er immer gesagt, und wo steht das geschrieben? Und ich habe ihm dann immer gesagt, wünschen Sie sich doch nicht, dass immer alles geschrieben sein muss. Denn je mehr geregelt wird, desto weniger Freiheit haben Sie. Paulus zeigt hier einen ganz anderen Weg auf und den finde ich eben so spannend. Er nimmt sozusagen die Vielfalt der 10 Gebote und verfeinert es nicht noch mehr, sondern er sagt, es wird alles in einem Gebot zusammengefasst und das ist auch schon uralt, weil es im 3. Buch Mose im 19. Kapitel auch schon mal steht, du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. Das ist eigentlich ein ganz toller Ansatz, weil unsere älteren Geschwister im Glauben, das Volk Israel, wartet ja heute noch auf das Kommen des Messias. Und die Legende sagt, der Messias kommt, wenn das ganze Volk Israel, jede einzelne Person, es 24 Stunden lang schafft, alle Gesetze und Vorschriften in Talmud, Mishnah und Torah zu erfüllen. Und wir Menschen haben ja auch einen gesunden Blick manchmal auf uns selber. Und mit der Grund, warum es für das Volk Israel so schwierig ist, Jesus als den Messias anzuerkennen, liegt darin, dass sie sich selber so gut kennen. Weil es einfach unvorstellbar ist, dass Millionen von Menschen einen Tag lang garantiert sich an alle ausgefeilten Regeln des Miteinanders halten. Paulus, der ja letztlich auch ein guter, gebildeter Schriftgelehrter in den Schriften des Alten Testaments war, zeigt da eigentlich einen Weg auf. Auch um zu sagen, schaut, wenn alle diese Fülle von Geboten und Vorschriften sich auf ein einziges reduzieren lassen, du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst, dann ist es doch viel, viel wahrscheinlicher, dass der Messias kommt oder gar schon gekommen ist. Weil eine einzige Vorschrift einzuhalten, das ist doch tausendmal einfacher als der ganze Kanon von Paragraphen und Artikeln. Andererseits, ist das so einfach? Du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst? Die Liebe tut dem Nächsten nichts Böses. So ist nun die Liebe des Gesetzes Erfüllung. Die Liebe ist des Gesetzes Erfüllung? Gut. Warum heißt es da im dritten Buch Mose und jetzt auch bei Paulus, du sollst deinen Nächsten lieben? Wer ist denn das? Fragt ja auch einer Jesus. Das sagt das Doppelgebot der Liebe, sagt dieser Schriftgelehrte. Jesus sagt, du hast gut geredet. Und dann fragt er, aber wer ist denn mein Nächster? Und dann kommt eine entsprechende Geschichte, nämlich die vom barmherzigen Samariter. Warum steht da nicht, du sollst die Menschen lieben wie dich selbst? Nur deinen Nächsten. Ganz realistisch ist das. Ganz vernünftig. Weil, wenn jetzt irgendein armer Reisbauer ganz im Innern von Zentralchina lebt und sein Leben lebt, den ich nicht kenne, den ich nicht sehe, von dem ich nie was gehört habe, der ist meiner Seele sehr fern, wie soll ich den lieben können? Und dieser Gedanke mit dem Nächsten, der ist eben so faszinierend. Jeder von uns hat einen Kreis von Menschen um sich, näher oder ferner. Und auf die trifft das zu, dieses Gebot der Liebe. Geh liebevoll miteinander um. Dann kannst du auch erwarten, dass mit dir liebevoll umgegangen wird. Und wenn jetzt man so diese Kreise, diese Blasen hat von Menschen, in denen dieses Gebot erfüllt wird, überschneiden die sich ja, weil jeder einzelne Mensch ja seinen eigenen Kreis hat. Und so wird aus dem Kleinen um mich herum durch die Berührungen und diese Begegnungen in der Liebe plötzlich was ganz Großes. Und dann kann man theoretisch auch in Liebe verbunden sein, über viele Relaisstationen, die Menschen heißen, mit den Reisbauern in Zentralchina. Dann wäre das Gesetz erfüllt. Auch das wäre so eine einfache Weltordnung. Der ganze Kladderadatsch, den man da im Lauf seines Lebens und im Lauf der Zeit erlebt, die ganzen Unsicherheiten, die einem immer wieder über den Weg laufen, diese Bilder von Menschen, die nur an sich selber denken und an ihre eigenen Vorteile, die würden dann verschwinden von diesem Erdball. Und es wäre doch wirklich so einfach. Aber die Zeit ist dunkel. Das sagt der Paulus auch. Es ist wohl noch nicht so weit. Bemüht euch, sagt der Paulus. Bemüht euch, dieses einfache Gesetz zu erfüllen und tut es nicht nur um euretwillen oder um einer Gesetzeserfüllung willen, sondern tut es, weil ihr die Zeit erkennt. Die Zeit ist reif, aufzustehen vom Schlaf. Aufzustehen vom Schlaf dessen, was schon immer so war. Aufzustehen vom Schlaf dessen, was die Seele vergiftet. Aufzustehen von der Trägheit und dem Desinteresse. Und er begründet es, unser Heil ist jetzt näher als zu der Zeit, da wir gläubig wurden. Oha! Also, Paulus rechnet wirklich damit, dass Jesus wiederkommt, und zwar bald wiederkommt. Es ist eine dunkle Zeit, steht auf in dieser dunklen Zeit. Das Heil kommt, das Licht kommt. Könnte man sagen, oje, jetzt haben wir 2000 Jahre später und wir warten ja immer noch. Andererseits hat Paulus auch wieder recht. Wir rücken diesem Kommen des Lichts mit jedem Tag unseres Lebens genau einen Tag näher. Wie nah es ist, weiß Gott allein. Wie viele Tage noch vergehen, liegt nicht in unserer Erkenntnis, auch nicht in der Erkenntnis eines Paulus. Aber die Tatsache, dass wir diesem Licht mit jedem Tag unseres Lebens entgegengehen, die ist unumstößlich. Die Nacht, sie ist vorgerückt, der Tag aber nahe herbeigekommen. So lasst uns ablegen die Werke der Finsternis und anlegen die Waffen des Lichts. Es ist kurz vor Morgen. Und das ist eigentlich eine ganz besondere Zeit der Hoffnung und der Planung und des Blicks nach vorne. Wenn der Tag kommt, wenn das Licht aufgeht, da ist man dann auch wieder frei für Neues und für das, was kommt. Das erleben wir Tag für Tag. Auch wenn die Zeit, die Paulus da meint, ein bisschen gedehnt ist. Aber 1000 Jahre sind vor Gott wie ein Tag. Lasst uns ablegen die Werke der Finsternis. Das ist all das, was diese Welt so dunkel macht. Wo der eine den anderen nicht sieht, wo Unsicherheit und Angst geschürt wird, wo das Leben sich nicht entfalten kann. Und anlegen die Waffen des Lichts. Warum ausgerechnet so eine gewalttätige Sprache mit den Waffen? Paulus sagt nicht, gebraucht sie. Sagt nicht, schlagt mit den Waffen des Lichtes zu. Legt sie an, zeigt sie, dass ihr darauf wartet, dass dieses Licht kommt, dass ihr auf dieses Licht wartet, dass ihr auf den wartet, der da war, der da ist und der da kommen wird. Amen. Und der Friede Gottes, welcher höher ist als alle Vernunft, er bewahre unsere Herzen und Sinne in Christus Jesus. Amen.